Ich habe mich ganz arg auf euch gefreut, denn auch schon als ich reinkam, ihr werdet alle nicht älter. Ich weiß nicht, wir werden reifer oder so, aber also ihr seht gut aus. Und jetzt an diesem wohl letzten Sommersonntag, hey, ja, jetzt beginnt wieder der Alltag. Und ich muss euch sagen, es hat sich nicht viel bei mir verändert, aber also wenn ich ins Bett gehe, ich schlafe sofort. Meine Frau sagte mal, Klaus-Dieter, wir wollten nur noch beten. Und dann war ich schon weg. Aber das Idiotische ist, ich wache mittlerweile oft auf, so zwischen 3 und 5 Uhr. Und dann weiß ich, boah, das wird nicht einfach. Denn dann wieder einzuschlafen, kennt ihr das? Wenn man dann wach liegt und denkt, ey Mauer, du solltest jetzt schlafen, damit du morgen fit bist. Aber das Sorgenkarussell, das dreht sich. Und ein Gedanke ist schon schlimm und da kommt der nächste und du denkst, boah. In der Öffentlichkeit spreche ich ja nicht von Angst. Boah, ich hab's doch im Griff, oder? Aber ich darf euch ehrlich gestehen, gerade auch die letzten Monate, ja, diese Nächte wünsche ich niemandem. Angst kommt da hoch in einem. Und Angst, das Wort kommt ja aus dem Lateinischen angustia und bedeutet Enge. Das nehme ich, dass wir in die Enge geführt werden. Und als ich wusste, dass du die Einleitung machst, habe ich mich an meine Schulzeit zurückerinnert. Ich weiß nicht mehr allzu viel, aber in Deutsch haben wir Franz Kafka dran nehmen müssen. Und die kleine Fabel ist mir wieder eingefallen. Im Blick auf diese Enge. Franz Kafka schreibt, ach, sagte die Maus, die Welt wird enger mit jedem Tag. Zuerst war sie so breit, dass ich Angst hatte. Ich lief weiter und war glücklich, dass ich endlich rechts und links in der Ferne Mauern sah. Aber diese langen Mauern eilen so schnell aufeinander zu, dass ich schon im letzten Zimmer bin. Und dort im Winkel steht die Falle, in die ich laufe. Du musst nur die Laufrichtung ändern, sagte die Katze und fraß sie. Zuerst die Weite, dann immer enger. Und dann, gell, entweder Falle oder Katze. Franz Kafka ist in geistiger Umnachtung gestorben. Depressiv. Du und ich, wie kommt man raus aus dem Sorgenkarussell? Ich bin gern gekommen, weil wir einander Mut machen. Und das ist, denke ich, das Entscheidende. Diese Gemeinschaftsstunde, Mut machen, dass sich Leute treffen und dass wir nicht irgendwie eine fromme Heuchelei an den Tag legen, sondern diese Ehrlichkeit eben dann auch wirklich unser Leben nach vorne treibt. Die Soziologen sagen ja, bei der Angst handelt es sich um die Gemütsbewegung, die vor etwas Unbekanntem aus der Tiefe in uns emporsteigt. Also das Bekannte ist ja oft schon schwierig. Aber dann ahnt man, da könnte ja noch Schlimmeres kommen. Und ich glaube, das macht die Sache noch gefährlicher. Aber ich glaube, da ist schon der springende Punkt für heute Abend, denn die schnellen Antworten habe ich auch nicht. Aber um nicht mehr dem Unbekannten ausgeliefert zu sein, liefern wir uns doch Jesus aus. Deswegen bin ich als Evangelist so gerne unterwegs, weil ich mich manchmal frage, was machen Menschen, die nicht mehr glauben können, die noch nie geglaubt haben? Was machst du? Die Antwort nicht unbedingt, aber gerade in der Angst, es ist enorm, wie man da Gott begegnen kann. Die Liebenzeller Mission ist ja deutscher Zweig der China-Inlandmission gewesen. Und deswegen, einige wissen es von euch, diese Schriftzeichen in Chinesischen, die sind oft zusammengesetzt aus verschiedenen Wörtern, verschiedenen Begriffen. Und da gibt es ein Zeichen, das ist das Zeichen Angst, das aber aus zwei Zeichen eigentlich zusammengesetzt ist, nämlich aus Herausforderung und Überforderung. Also Herausforderung brauchen wir. Also ich auf jeden Fall. Klassenarbeiten. Ich fand sie schrecklich. Aber ich muss euch gestehen, ich hätte nie was gelernt, wenn es sie nicht gegeben hätte. Weil ich war ein fauler Sack. Und deswegen so eine Herausforderung, ja, das brauchst. Und dann, die Soziologen sagen ja Understress. Also wenn gar nichts läuft, dann vergammeln ja alle. Und ich auch. Und ich muss euch ehrlich gestehen, mein Glaubensleben ist oft auch so, wenn es gut geht, dann geht's halt. Dann geht's einfach. Aber eben irgendwie nur, wie sagt ihr hier bei euch so, dass es Ahne läppert? Oder habe ich es richtig ausgesprochen? Also das ist, ne? Da läuft eigentlich nichts, sondern das läppert nur so vor sich hin. Ein Leben mit Dynamik, mit Lebensqualität. Das ist etwas anderes. Und deswegen, vielleicht ordnet das Gott in seiner Pädagogik bei mir manchmal ein. Bisschen dicke, denke ich immer, aber ich glaube, seine Pädagogik ist enorm. Angst ist eben aber auch das andere, nämlich diese Überforderung. Das Vermerken, nee, das geht nicht mehr. Klar, wenn man noch im Saft steht, so mit 30, 40, boah, oder jünger, oder auch drüber. Und doch, wenn man nachts liegt und die Sorgen einfach einen nicht loslassen, wie so Wellenberge auf einen zukommen. Ich will uns den Text lesen und ihr könnt ihn mitverfolgen an der Leinwand aus Matthäus 8, die Verse 23 bis 27, wo es um die Sturmstillung geht. Und er, nämlich Jesus, stieg in das Boot. Und seine Jünger folgten ihm. Und siehe, da erhob sich ein gewaltiger Sturm auf dem See, so dass auch das Boot von Wellen zugedeckt wurde. Er, nämlich Jesus, aber schlief. Und sie traten zu ihm, weckten ihn auf und sprachen: Herr, hilf, wir kommen um. Da sagte er zu ihnen: Ihr Kleingläubigen, warum seid ihr so furchtsam? Und stand auf und bedrohte den Wind und das Meer. Da wurde es ganz stille. Die Menschen aber verwunderten sich und sprachen: Was ist das für ein Mann, dass ihm Wind und Meer gehorsam sind? Drei Punkte von diesem Text her. Erstens Panik. Trotzdem Jesus doch dabei ist. Die Verse 18 bis 22, also die Verse vor unserem Text, die erklären, was Nachfolge ist. Ich finde es exzellent aufgebaut, denn da steht, die Füchse haben Gruben und die Vögel unter dem Himmel haben Nester, aber der Menschensohn hat nichts, wo er sein Haupt hinlege. Und dann sagt ja einer zu ihm: Ich will dir nachfolgen, aber erlaube mir, dass ich zuvor hingehe und meinen Vater begrabe. Und Jesus sagt zu ihm: Folge du mir nach und lass die Toten ihre Toten begraben. Also Jesus erklärt hier etwas über Nachfolge. Und dann kommt unser Predigtext, nämlich wie Nachfolge nun praktisch aussieht. Denn das andere haben wir vielleicht auch schon mal gehört. Aber wie sieht denn das jetzt praktisch aus? Gut, was ist Nachfolge? Einer geht voraus, die anderen folgen. Hier in dem Fall, Jesus steigt ins Boot und seine Jünger steigen auch ins Boot. Und dann heißt es hier in unserem Text: Siehe. Also in modernen Übersetzungen steht das schon gar nicht mehr. Aber das ist der Dreh- und Angelpunkt. Nämlich, Über Nachfolge wissen wir so viel teilweise. Aber ist da vielleicht auch unsere Wunschvorstellung mit drin? Entspricht's wirklich der Realität? Siehe bedeutet, ey, jetzt aufgepasst, jetzt wird's aber wirklich auch konkret. Und was passiert nämlich? Die, die Jesus nachgefolgt sind, die erleben wie so ein Fallwind auf einmal da den See Genezareth zu einem lebensbedrohlichen Meer werden lässt. Hier in dem Text heißt es, dass die Wellen schon über das Boot drüber weggingen. Es war lebensbedrohlich. Jetzt hatten sie doch das gemacht, nämlich Jesus nachgefolgt und dann in so eine lebensbedrohliche Situation hineinkommen. Also ich muss euch sagen, gell, so gerade als Hauptamtlicher, also ich erwarte nicht, dass Gott mich belohnt hier in diesem Leben. Aber es wäre schon ganz gut, wenn es nicht immer so dicke gäbe. Also man erwartet ja nicht, dass es irgendwie so immer mit Gutem überfüllt wird, unser Dasein. Aber warum eben geht es trotzdem nicht glatt? Unsere charismatischen Freunde, die haben da irgendwie so platte Antworten, aber ich merke die in meinem Alltag nicht. Jesus nachfolgen und es geht gut, beten und wups, wir werden gesund und geheilt und es läuft. Toll, ich wünsche es mir doch auch, oder? Aber dieser Text will dir und mir zeigen, das steht gar nicht in Gottes Plan drin. Natürlich kann er Wunder tun. Natürlich tut er Wunder. Auch hier, auch bei dir, auch bei mir. Aber lebensbedrohlich, trotzdem wir Jesus nachfolgen. Vor 10 Monaten starb mein Schwager. Meine Schwester und mein Schwager, ich bin der einzige Bruder in Norddeutschland, die hatten keine Kinder kriegen können. Hatten aber auch gesagt, naja, Gott hat uns so viel geschenkt, das eben hat er uns verwehrt. Aber jetzt beide, so in der Pension, da waren eigentlich wir, so meine Frau und ich und unsere Kinder, ihre Familie. Gut, 2-3 Mal im Jahr kam man hin, aber vor 10 Monaten verstarb mein Schwager. Er hatte so einen immer wiederkehrenden Infarkt. Und als er dann starb, kurz darauf wurde meine Schwester eingeliefert mit Krebs. Die erste Chemowelle hat sie gut überstanden. Aber Pfingsten fing es dann an. Sie merkte, da ist was. Bauchfellkrebs, also überall. Natürlich haben wir gebetet. Gerade sie, wo sie ihren Mann verloren hatte. Gell, und diese schnellen Antworten da greift oft nicht. Das Sorgenkarussell ging weiter. Und dann, vor 3 Monaten, wurde sie ins Krankenhaus gebracht. Es wurde nochmal ein anderer Ausgang versucht zu legen, aber es war alles schon so verkrebst. Sie kam auf Palliativ. Und ich muss euch sagen, die letzten 3 Monate waren Chaos. Ich hatte die Freizeit in Korfu. Meine Frau, die eigentlich bei ihrer Mama sein sollte, die ist 87 und Pflegestufe 4, die kam ins Krankenhaus mit Darmverschluss. Aber weil ich in Korfu war, ist sie dann nach Norddeutschland gefahren bei meiner Schwester. Als ich von Korfu kam, dachte ich, ich fahre nach Norddeutschland, aber dann musste ich wieder hierher, um im Odenwald eine Evangelisation zu haben. Dann wieder nach Norddeutschland, dann wieder hierher, um vorzubereiten. Ich war dann Kurseelsorger in Langeoog. Aber auf Langeoog rief dann die Ärztin aus dem Palliativ an und sagte, Herr Mauer, wenn Sie Ihre Schwester noch lebend sehen wollen, Sie müssen kommen. Damals war da dann schon, dass sie, glaube ich, 7 Tage ohne Flüssigkeit war, ohne Nahrung. Und ich hatte selbst schon gelernt, eigentlich stirbt man dann. Ich habe dann abgebrochen, bin dann dahin. Habt ihr das erlebt? 11 Tage, jeden Morgen. Sie konnte sich nicht mehr mitteilen. Noch elender lag sie da. Wenn man sich verabschiedete und mittags kam, lag sie immer noch da. Und abends auch. Und das Tag für Tag. Diese Leitfrage, diese Theodizee-Frage, gell, da gibt es tolle Bücher. Ach, zum Beispiel das von Peter Hane kann ich empfehlen. Aber wenn du in so einer Situation bist und das Sorgenkarussell eben einfach nicht anhält, wo ist Gott? Was macht Gott? Was soll das? Auch hier, die Jünger, die doch ihm nachgefolgt sind, wo ihnen das Wasser bis zum Halse steht, er schläft. Und kennst du das, dass du auch den Eindruck hast, Gott schläft? Da läuft gar nichts, da wird nichts. Warum greift er nicht ein? Aber warum bin ich heute Abend gekommen? Nicht, weil ich eine Antwort habe, sondern weil ich weiß, wir dürfen ihn haben. Als den Leuchtturm, wie es in dem Lied eben hieß. Als den, der da ist. Denn ich frage mich, was machen Menschen, die nicht beten können in solchen Situationen? Gebet und wups, alles anders. Nee, war nicht. Aber wenn wir Jesus nachfolgen, bedeutet das nicht, dass alles glatt geht. Nehmen wir das doch so als erstes mit. Es kann, er kann das so machen. Aber der Normalfall ist es wohl nicht.